Ja, wirklich schöne Lieder, die uns zum Herrn Jesus hinweist und uns näher ihm bringt. Wir leben in einer Zeit, ich denke, es sind alle bewusst, wo von Instabilität. Also wie viele Regierungen zurzeit sind denn, ja, Chaos zusammengebrochen? Ob es Südkorea in Asien, Japan hat ihre Not, China hat ihre Schwierigkeiten, natürlich gerade Frankreich, Deutschland. Also, danke. Und es ist eine Zeit, wo die Menschen nach was Festes suchen. Weil wir alle merken, wir brauchen eine Stabilität. Wir brauchen jemanden, der die Ruhe bringt, den Frieden bringt. Wir werden eines Tages kommt dann ein, der dann alles unter eine Regierung bringen wird. Aber bis dem Tag kommt, ist interessant zu merken, wie Menschen haben Sehnsucht. Nicht mehr unbedingt nach, ja, meine Freiheit, sondern auch eine Sehnsucht nach, ich nenne es so, einem Herrscher, einem Macht. Und wenn einem Herrscher oder eine Autorität das schief macht, dann wollen wir einen neuen haben. Gerade in jetzt Syrien auch. Und ich habe ein interessantes Bild bekommen, gesehen von einem Video, ich glaube, es war Bahamas irgendwo, und es gab in dem Parlament, wo der Stab, den sie dann als Symbol haben, dass ihre Macht, Autorität, Gesetze zu machen oder was auch immer, wo einer so auseinander war, so aufgeregt war von etwas, das gesagt wurde, so. Er kam vorne, nahm den Stab von vorne und schmeißt es aus dem Fenster. Also, die eine Seite ein lustiges Bild, sieht ziemlich kindlich aus, aber es zeigt, wie die Menschen ringen. Und ist die Frage, was ist die Antwort? Ist die Antwort die Demokratie? Ist die Antwort ein Gleichgewicht zwischen den Mächten und der Regierung? Ist die Antwort in die Individuen, dass wir selber das bestimmen? Die Antwort finden wir letztendlich nur in demjenigen, der uns geschaffen hat. Und die Antwort finden wir in der Adventszeit nur in dem, der gekommen ist, in Demut und der wiederkommen wird in Herrlichkeit. Denn ein Kind ist uns geboren. Und aus Kinder Gottes, aus Gemeinde Jesu, es liegt uns in dieser Zeit nicht mit der Welt mitzumachen in unsere Gedanken. So soll es ausgehen mit der Regierung, mit der Partei, mit dem Philosophie. Nicht, dass wir nicht ja, abstimmen dürfen, was auch immer, sondern das ist nicht unsere Hoffnung, sondern dass wir unsere Hoffnung in diese unstabile Zeit umso mehr in dem Herrn finden. In unserem Herrn, in unserem König. Und da wollen wir eine unwahrscheinliche Stelle und eine unwahrscheinliche, in unwahrscheinliche Umstände anschauen, um unsere Hoffnung festzumachen. Und zwar in 1. Mose 49. Ich frage, was brauchen wir als Menschen in dieser Zeit? Die Stelle, die Caleb vorgelesen hat, in 1. Mose 49, bei mir steht das übertitelt Jakobs Segen über seine Söhne. Und wenn man das liest, bei der Stillezeit, beziehungsweise für eine Predigt vorbereitet, macht man Gedanken. Ich habe ganz ehrlich lang gerungen mit dieser Stelle diese Woche. Das bei mir war wichtig und bewusst, wir müssen diese Stelle richtig anwenden, wie Gott meint. Und diese Stelle gibt uns Hoffnung in dem Herrn als Herrscher, als König, als Mächtigen. Genau, also hier geht es um Segen in Kapitel 49, Jakobs Segen. Aber das ist nicht einfach so, dass man das nur so nimmt, sondern in dem Zusammenhang findet man das. Und man schaut, das ist 1. Mose 49, du hast noch ein Kapitel, das ist Ende des Buches. Und das ganze Buch geht hier um Segen. Wenn du am Anfang 1. Mose schaust, in 1. Mose 1, als Gott alles geschaffen hat und dann den Menschen geschaffen hat, nach seinem Ebenbild. Die Tiere, die Pflanzen, die Himmelskörper, Himmel und Erde, Licht. Dann hat er den Menschen gemacht, aus unser Bild, uns ähnlich. Und nachdem er die geschaffen hat, um zu herrschen, die Menschen sollten als sein Vizeregente, sollte über die Erde herrschen. Gott ist Herrscher, aber er macht uns Verwalter davon. Dann sagt er, nachdem er die alle geschaffen hat, Mann und Frau schuf er sie, Vers 28, Gott segnete sie. Man sieht sofort, selbst vor dem Sündenfall, Gott hat uns geschaffen und wir sind auf Gottes Segen angewiesen. Wie der Spruch sagt, an Gottes Segen ist alles gelegen. Wir denken an Segen als etwas Schönes, das man bekommt zum Weihnachten. Schön, dass man einen Segen bekommt, einen Segenswunsch oder was auch immer. So segnen wir einander. Es ist schön, dass wir das machen. Das ist etwas wirklich schön in Deutschland. Das macht man nicht in Amerika. Ich weiß nicht, ich finde es wirklich schön, wie wir das bewusst machen. Aber den Segen letztendlich, den Gott gibt, ist nicht nur etwas Schönes, keine Ahnung, wie der Schmuck am Weihnachtsbaum oder ja, den Sahne auf dem Nachttisch. Hey. Dem Segen von Gott ist etwas absolut notwendig. Ohne Gottes Segen haben wir keine Hoffnung. Und den Segen in der Adventszeit ist etwas, das wir in einem Herrscher finden. So ist die Frage, freust du dich auf das Kommen Jesu Christi? Advent ist ein Warten auf den Herrscher, der segnet. Advent ist ein Warten auf den Herrscher, der segnet. Gott hat am Anfang, 1. Mose 1, den Menschen gesegnet. Aber der Mensch ist bewusst entschieden, abhängig von Gottes Segen zu leben. Und als das geschehen ist, kam sofort deswegen der Tod. Man denkt, wenn man 1. Mose 3 liest, mit der Flucht der Sünde, der auf den Menschen kommt, jetzt ist alles vorbei. Jetzt wird alles schwer, mühsam. Ist es Hölle auf Erde? Ist es dystopisch, nicht utopisch, sondern dystopisch, dass es alles auseinandergeht? Es gibt keine Hoffnung mehr, aber das ist, wo die Bibel uns doch Hoffnung gibt. Nicht nur, aber in 1. Mose 3, 15, dass der Kopf des Schlanges wird zertreten. Aber der Mensch lebte ohne Gottes Segen weiter. Und Gott sagt, es wird Hoffnung geben und er segnet dann einen Menschen, dem Abraham. Dem Abraham hieß er zuerst. Und durch dieses Volk soll das ganze Volk und alle Bevölkerung gesegnet werden. Abraham und das Volk, das aus seinen Ländern kommt. Und so geht den Segen weiter durch 1. Mose. Auf Gottes Segen ist alles gelegen. Und den Segen kommt durch Abraham, dann durch Isaac, seinen Sohn. In 1. Mose 26, Vers 24 erschien Gott, nachdem er Abraham schon erschienen ist. Ich lese Kapitel 12, Vers 2 von Abraham erst. Ich will deinem Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Da ist der Segen. Isaac hat auch den Segen bekommen, dem Sohn von Abraham. Abraham jetzt hieß er. Der Herr erschien ihm in der Nacht. Ich bin der Gott deines Vaters Abrahams. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und ich werde dich segnen und deine Nachkommen vermehren, um meines Knechtes Abraham willen. Isaac dann hat auch einen Sohn, zwei Söhne gehabt, Esau und Jakob. Aber wir nennen die immer Jakob und Esau, weil Jakob wird den Segen bekommen. Der zweite Sohn bekam den Segen. Die Frage dann mit Jakob, sind die Patriarchen Abraham, Isaac und Jakob diesem Segen würdig? Haben sie das verdient? Und was du feststellst in 1. Mose, ob der Abraham mit seinem, ja, immer wieder seine Tricks, um irgendwie Selbstschutz zu machen, hat seine Frau dann also gelogen, war nicht alles aufrichtig, wie er hätte sein sollen. Isaac war ziemlich unmutig, war ziemlich feige. Das ist ein Eindruck, den man von ihm bekommt. Jakob ist denn, der Name bedeutet Fersenzieher oder ein Betrüger. Und du merkst, die Patriarchen haben das gar nicht verdient. Und deswegen 5. Mose sagt, bevor die ins Weiße Land gekommen sind, kommen wir dazu, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm als Eigentum Volk gehörst, aus allen Völkern. Nicht, weil ihm ihr mehr wäret als alle Völker, hat der Herr sich euch zugeneigt und euch erwählt. Ihr seid ja das Geringste unter allen Völkern, sondern wegen der Liebe des Herrn zu euch und weil er den Eid hielt, den er euren Vätern geschworen hat. Israel war nicht gewählt, weil sie groß waren, besonders waren. Man merkt im ganzen Alten Testament, weil sie gut waren, sondern weil Gott einen Eid gemacht hat. Er hat verschworen. Man muss nicht weit schauen. Wir sind in 1. Mose 49. Man sieht, wie Jakob, Betrüger, er benutzt das, den Namen immer noch. Als gläubiger Mensch jetzt. Und als er seinen Söhne segnet, den Segen kommen nicht unbedingt wie Segen vor. Der erste Sohn Ruben, er war übergewalt, unstabil wie das Wasser. Ein Glas mit Wasser ist unstabil, ne? Und wenn man schaut ans Meer, wie schnell das Wasser sich verändert. Ruben war unbeständig, war in seinem Moralen, mit Unzucht, war er unbeständig. Und deswegen hat er auch manche Segen verloren. Also er ging zu dem Bett, zu der Nebenfrau seines Vaters. Eine völlige perverse Sache. Das war der erste Sohn. Simeon und Levi, sie waren Amokläufer. Sie haben ein ganzes Dorf platt gemacht, den Boden gleich gemacht, haben alle Männer getötet, haben alle ausgeplündert und genommen. Man denkt an Kriege, ob es im Zweiten Weltkrieg oder Vietnamkrieg, wo ganze Dörfer einfach ausgerottet wurden von den Amerikanern oder von den Deutschen im Zweiten Weltkrieg. Also das ganz grausame Sachen, was hier passiert ist, und das wird verurteilt, richtig so, aber es gibt Konsequenzen davon. Das ist die Familie Israels, die 12 Söhne. Man denkt, Puh, Davids Segen kommen? Wie kann das sein? Den Segen ist nicht etwas, das man verdient hat. Nicht, dass es keine Konsequenzen gibt. Da war Konsequenzen für diese Söhne. Aber den Segen kommt von Gott. Nun, mitten in diesem Segenwünsche oder Segen an in Folge Jakobs kommt dann unser Text über Juda. Warum würde diesem Segen gegeben? Vers 1 von 49, Kapitel 49, er spricht von der Zukunft. Er sagt, Vers 1, ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Das ist die Zukunft, wird prophezeit. Vers 28 ist es, er segnete sie jedem nach seinem Segen. Es ist eine Prophezeiung, deine Seite, und eine Segnung, der auch kommt. Gott möchte von der Zukunft was sagen. Wir können hier schon feststellen, dass der Herrscher Jesus Christus allein, der Herr Jesus Christus allein uns Hoffnung gibt. Gott gibt uns Hoffnung. Und wir sollen in dieser Hoffnung leben. Den Segen soll uns ermutigen als Gläubigen. Es soll Jakob hier ermutigen, obwohl er seine Vergangenheit gut kannte, wie er gesündigt hat. Wir haben auch gesündigt. Wegen seiner Söhne, auch in der Familie geht alles nicht rund, wie es sein sollte. Unsere Kinder sind auch nicht vollkommen. Wegen die aktuellen Umstände. Also Jakob ist gerade in Ägypten und obwohl sie ein ganzes Land übernehmen sollte, das Volk. Wie wird das für eine Zukunft für das Volk Israel? Jetzt sind sie im Ausland. Es sieht nicht gut aus. Gott möchte ermutigen. Er möchte Hoffnung geben. Und er ermutigt uns, dass Gott treu bleibt. Er bleibt treu zu seinen Verheißungen, zu seinem Bund, den er gegeben hat. Advent ist ein Warten auf den Herrscher, der segnet. So lese ich die Stelle wieder, Kapitel 49, Vers 8 bis 12, wo der vierte Sohn Juda angesprochen wird. Juda, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert, er lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda, noch der Herrscherstab zwischen seine Füßen weg, bis dass der Shiloh kommt. Dem gehört der Gehorsam der Völker. An dem Weinstock bindet er seine Eselsfüllen, an der Edelsrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein, weiß die Zähne von Milch. Gott gibt uns Hoffnung durch diesen Sohn, Juda. Wer ist Juda? Der vierte Sohn von Lea, der weniger geliebte Frau Jakobs. Seine ersten Worte in der Schrift sind, wo Josef dann überlegen, was sie mit Josef, der Sohn, machen, weil sie über ihn neidisch waren, weil der Vater ihm Vorteil gegeben hat. Und sagte Juda, was für ein Gewinn ist es, dass wir unseren Bruder erschlagen und sein Blut zudecken. Deswegen wurde er verkauft als Sklave. Es war eine Wirtschaftsfrage. Das war Geldverschwendung, wenn wir ihn töten. Das ist Juda. In Kapitel 38 von 1. Mose ist es auch nicht irgendwie schöner. Wenn du das liest, ist es wirklich eine dreckige Geschichte. Juda und seine Familie war absolut durcheinander. Er ist der Hauptcharakter in diesem Kapitel. Erstgeborener Sohn war böse, wurde getötet. Der zweite Sohn Onan sollte dann für den verwitweten Schwiegertochter Nachkommen erzeugen. Er verweigerte, wurde auch getötet. Zweiter Sohn von Juda. Jetzt ist die Schwiegertochter ganz allein, keine Erbe, keine Zukunft. Du warst damals. Und sie hat dann letztendlich sie verkleidet und ist durch ihr Schwiegervater Juda erzeugt ein Kinder. Okay? Ganz, ganz unschöne Geschichte. Das ist Juda, der vierte Sohn Jakobs. Aber wir sehen, Gott ist ein Gott der Gnade. Wir hätten Josef ausgesucht, oder? Was hat er alles durchgemacht? Aber aus Juda kommt der Messias. Wie schnell neigen wir uns dazu, menschlich zu bewerten und sagen, ja, er ist ein guter, aufrichtiger Kerl, aus dem wird etwas werden. So wirkt der Herr nicht. Gott wirkt nach seinem Plan, nach seinem Willen. Das ist eigentlich die ganze Geschichte von Israel, vom ganzen Alten Testament. Ganz Alten Testament. Er sagt immer wieder, Israel war in manchen Stellen böser als die Völker, unter denen sie lebten. So, es ist nicht anders heute. Aber es geht nicht darum. Es geht um Gottes Treue, Gottes Verheißungen. Und vielleicht denkst du, ich habe alles vermasselt. Klar, es spricht hier von Konsequenzen von Sünde. Okay? Juda hat das auch nicht alles leicht gemacht. So ist es nicht. Aber Gott ist treu und Gott möchte jeden von uns gebrauchen, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Weil er bleibt treu zu seiner Verheißung. So ist es mit Juda. Ich habe sechs kurze Punkte von dieser Stelle, wie unser Herrscher ist, wie der Herr Jesus ist. Okay? Sie sind sechs, deswegen müssen sie kurz sein. Okay? Genau. Das, die Herrschaft Jesu. Erstens, der Herr Jesus ist mächtig. Vers 8 und 9 sagte: Juda, du dich werden deine Brüder preisen. Also Juda wird gepriesen von seinen Brüdern. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Wenn jemand ringt, okay, auf dem Nacken von jemand liegt, okay, ohne ihn unbedingt zu töten. Also auf den Nacken hat man schon eine Stelle erwischt, dass man der andere nicht davon wegkommt. Okay? Er herrscht über die anderen. Das heißt, Juda wird über seinen Bruder herrschen. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe. Vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Der Löwe ist der König der Tiere. So ist unser Herrscher, unser Herr, der Herr Jesus. Seine Herrschaft ist mächtig. Wir wissen natürlich jetzt mehr, wenn wir Rückblick schauen, wie er diese Macht bekommen hat, und zwar durch seine Schwachheit, durch seinen Tod am Kreuz. Und deswegen konnte er in Matthäus 28, Vers 18 sagen: Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Das bringt uns zu den zweiten, und zwar, er ist nicht nur mächtig, sondern er ist auch königlich. Er ist König. Vers 10 sagt: Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrschaft zwischen seinen Füßen weg. Der Zepter ist ein königliches Symbol. Auch die Herrschaftsstab wird hier erwähnt. Es ist das Recht, Gesetze anzuordnen, ist der Begriff. Es spricht hier von Autorität, von Vollmacht. Jesaja 11, Vers 1 und Vers 4 sagt: Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Isai war der Vater Davids. Das ist hier der Begriff durch den davidischen königliche Linie. Ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais und ein Schößling war wie aus dem Stumpf. Israel als Volk wurde wie ein Weinstock abgeschnitten, ins Babylon geschickt. Und der Stumpf sieht tot aus, ist aber nicht, sondern aus diesem Stumpf kommt der Spross, Jesus. Man sieht das in der Natur, ne? Sie ist dann stumpf und dann kommt Leben raus. Andere haben gesagt, nee, es ist doch vorbei. Aber Gott ist treu. Und aus dem Stumpf kommt im Spross ein Schüssling. Er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurückweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen den Gottlosen töten. Das ist Vollmacht. Der Stab seines Mundes. Hiob 37, Vers 13 wird das Wort verwendet für Züchtigung. Er züchtigt. Psalm 23, Vers 4, das gleiche Wort für den Hirte, der sein Stecken und sein Stab. Sie trösten mich. Es tröstet diesem Zepter. Psalm 45, Vers 7 aber spricht es von einem Thron auch. Dein Thron, oh Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit ist das Zepter deiner Herrschaft. Gerechtigkeit hast du geliebt und Gottlosigkeit gehasst. Darum hat Gott, dein Gott, dich gesalbt mit Freudenöl vor deinen Gefährten. Wir sind Kinder unserer Zeitgeist irgendwie, ob man will oder nicht. Und es gibt Gutes, was wir wofür dankbar sein können, dass wir in Freiheit leben, dass wir die Redefreiheit haben, dass wir das Recht haben, hier zu sitzen, Gottesdienst zu feiern, okay, dass das nicht so verboten wird, können wir dafür dankbar sein. Aber dadurch gibt es auch Nachteile. Und zwar, wir verlieren ein Verständnis und Wahrnehmung von ein Zepter, okay, eine Autorität, ein Vollmacht. Jemand, der absolute Herrschaft hat, wird enthauptet. Okay? Ob es in Frankreich ist oder in England oder mindestens sein Ruf wird enthauptet. Und ja, es ist nicht, dass es alles richtig ist, was ein absoluter Herrscher macht. In keinem Fall. Deswegen, weil der Mensch unvollkommen ist. Aber dadurch haben wir ein bisschen Verdacht auf ein Zepter. Wenn jemand ein Zepter hat, Vorsicht. Wir müssen abstimmen, wir müssen das aufnehmen, okay? Und das ist, wo die Bibel eher was anderes vorbringt. Nicht die Demokratie in dem Sinn, sondern eine Monarchie oder am besten gesagt eine Theokratie. Dass Gott Herrscher über alles ist. Das ist Gottes Regierungsform. Und zwar mit einem vollkommenen Herrscher. Das Problem mit der absoluten Autorität unter uns Menschen ist, dass wir Menschen das immer korruptieren. Okay? Absolute Herrschaft wird absolut korruptiert, sagen wir, nicht unberechtigt. Aber so ist es in Juda. Aus Juda kommt ein Herrscher, der das Zepter trägt. Und er hat alles Vollmacht. Interessanterweise, Psalm 45, Vers 7 und 8, wird in Hebräer 11, Vers 8 von Jesus, auch für Jesus angewendet. Von dem Sohn aber, und jetzt zitiert er, dein Thron, o Gott, ist immer und ewig. Ein Zepter der Geradheit ist der Zepter deiner Herrschaft. Spricht von Jesus, Christus, der aus Juda kam. Und in Psalm 2 kommt das vor, wo der Messias, messianische Stelle, wirklich die ganze Bibel, die ganze Heilsgeschichte in einem zusammenbringt. Gott, wie wir gesehen haben am Anfang, ist Schöpfer, ist Herrscher über alles. Aber der Mensch in seiner Sünde geht seine eigenen Wege. Und Hebräer 2 sagt es, dass die Könige dieser Erde versuchen, Gottes Bande wegzureißen. Sie wollten nicht einen König über sich haben. Lass ihm nicht über uns herrschen, wie sie mit Jesus gemacht haben. Geh weg aus diesem Ort, weil sie wollten keinen König haben. Wir wollten nicht einen über uns herrschen haben. Aber Psalm 2 sagt, mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Das ist noch nicht geschehen. Das erste Mal, als er kam, hat er das nicht gemacht. Er kam in Demut, nicht mit dem Zepter in der Hand. Er kam eher mit dem Lappen in der Hand, um die Füße zu waschen. Er kam nicht gedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Opfer für vielen. Aber er wird wiederkommen. Und wenn er wiederkommt, wird er das Zepter in der Hand haben. Und er wird alles zerschmettern mit dem Stab seines Mundes. Mach's hier zu. Bisschen frisch, oder? Wir wollten nur ein bisschen Sauerstoff haben. Aber es ist ein Gleichgewicht. Danke. So wird es sein. Lies Offenbarung 19. Er kommt auf einem weißen Schwert und er wird seine Feinde töten mit dem Schwert seines Mundes. Er ist der König. Er wird kommen. Er wird herrschen. Seine Herrschaft ist drittens ewig. Er sagte, nicht weicht das Zepter von Juda, noch dem Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg. Er wird ewig herrschen. Der Engel Gabriel sagte Maria, Lukas 1, Vers 33, er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und seines Königtums wird kein Ende sein. Spricht er von Jesus. Eine ewige Herrschaft. In 2. Samuel 7, das können wir aufschlagen. 2. Samuel 7, 1000 Jahre bevor Maria diese Verkündigung von dem Engel bekommen hat, hat Gottes auserwählten König David, der auch unvollkommen war, auch gesagt. Vers 12. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern gelegt hast, dann werde ich deinen Nachwuchs, der aus deinem Leib kommt, nach dir aufstehen lassen und werde sein Königtum festigen. Der wird meinen Namen ein Haus bauen und ich werde den Thron seines Königtums festigen für ewig. Diesem Thron wird ewig sein. Vers 15, auch wenn er züchtigt, war die Könige, wenn du liest, 2. Samuel, David, 1. Könige, 2. Könige, der Botschaft ist, okay, hier ist die Könige, die Gott gewählt hat, der davidische Königreich, Königslinie, aber boah, haben sie immer wieder versagt, abgesagt oder versagt. Aber auch wenn er sie züchtigt, bis zu dem Punkt, dass sie nach Babylon geschickt werden, meine Gnade, Vers 15, soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Sauerabend weichen lassen, den ich vor dir weggetan habe. Dein Haus, David spricht er an, dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll fest stehen für ewig. Das war David, dessen Vater Juda war, oder? Vorfahren Judas war. Eine ewige Herrschaft. Jesus wird ewig herrschen. Vers 10a ist auch eine jüdische Herrschaft. Nicht weicht das Zepter von Juda. Israel hat das immer so verstanden, dass der Messias ewig herrschen wird. Und zwar aus Israel. Jesaja 11, er sagt, ein Spross wird aus dem Stumpf Isais kommen. Jesaja 9, Vers 5 sagt, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seine Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft. Der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich. Es zu festigen, zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Thron Davids ist immer noch erwähnt. David, sein jüdischen Königreich, das, der Name, der Begriff jüdisch kommt von dem Namen Juda. Zacharia 6 sagt er, siehe, ein Mann, Spross ist sein Name und es wird unter ihm sprossen, und er wird den Tempel des Herrn bauen. Und zu Maria sagte Gabriel in Lukas 1, noch einmal, aber mit mehr Verse vorher, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm seinen Namen Jesus nennen. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr Gott wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Stell dir vor, wie das Maria angekommen ist. Wie viele hunderte Jahre hat sie kein berechtigter König von David auf dem Thron sitzen? Und sie sagt, dein Sohn wird auf dem Thron Davids sitzen. Und er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit. Wird über das herrschen, und zwar in Ewigkeit. Das ist die Verheißung, die Gott gegeben hat. Genau. Das Haus Jakobs. Jakob erwähnt. Jakob, der Betrüger. Jakob, der Vorfahren, der hier den Segen ausspricht. Die Jünger haben das verstanden von Jesus, als er sagte, ich verordne euch, wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich, das ihr esst und trinkt an meinem Tisch in meinem Reich und auf Thronen sitzt, die 12 Stämme Israels zu richten. Nur derjenige, der das Zepter trägt, kann sowas sagen. Das Zepter weicht von Juda nicht ab. Die Jünger haben das verstanden. In Apostelgeschichte 1, als Jesus kurz vor den Himmel gefahren ist, wo er sagte, mir ist alle Macht gegeben. Sie haben dann die Frage gestellt, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich wieder her? Sie haben es so verstanden, ein nationales Reich in Israel. Und er spricht zu ihnen, es ist nicht eure Sache, Zeiten oder Zeitpunkte zu wissen. Die Erwartung, dass in Juda das Königreich erstellt wird, bleibt stehen, sowohl für den Jünger Jesu als auch für uns heute, dass Jesus in Israel auf dem Berg Zion herrschen wird und König sein wird. Und deswegen in Offenbarung, Kapitel 5, Vers 5, kann er sagen, das Lied im Himmel wird gesungen, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, um das Buch und seine 7 Siegel zu öffnen. Diesem Königreich wird jüdisch, aber es wird auch universal sein. 10b sagt er, Vers 10, Vers b. Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrschaftsstab zwischen seine Füße weg, bis dass der Schilo kommt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Schilo kann auch übersetzt werden, Tribute, die kommt. Egal, es ist klar, worum es geht hier, um Jesus. Die Tribute, die die Völker bringen werden. Aber es wird universal sein. Matthäus 25 steht, wenn aber der Sohn des Menschen kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er auf seinem Thron der Herrlichkeit sitzen. Das ist der Thron Davids. Und vor ihm werden versammelt werden alle Nationen. Er wird sie voneinander scheiden, wie der Hirte die Schafe von den Böcken scheidet. Es ist eine universale Herrschaft. Und letztens, diese Herrschaft ist eine großzügige Herrschaft. Wir denken an Herrschern und wir denken, wir sind vorsichtig, weil er nützt uns aus. Er wird meine Freiheit berauben. Aber dieser Herrscher ist absoluter Herrscher. aber er ist auch ein großzügiger, guter Herrscher. Das sagt er dann zum Schluss. Also er hat schon gesagt, dem gehört der Gehorsam der Völker. Wir müssen ihm gehorchen. Wenn er Herrscher ist, müssen wir ihm gehorchen. Aber dann sagt er, an dem Weinstock bindet er seine Eselsfüllen, an der Edelrebe das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Wein, Blut der Trauben, spricht hier von der Fülle, von alles Gute, von Freude. Wenn man überlegt, das erste Wunder, was Jesus getan hat, war es, Wasser zum Wein zu machen. Er hat schon darauf hingewiesen, wie das hinführt. Seine Herrschaft ist voller Freude. Er ist ein Herrscher, der uns nicht nur retten möchte aus dem Sündennot, sondern der uns Fülle der Freude geben möchte. Also bei der Schöpfung, er segnet den Menschen. Die Sünde sieht das alles so schlecht aus, aber sein Ziel ist trotzdem, den Menschen die Fülle der Freude zu geben. Lass diese Verse über deinem Herzen fließen. Jesaja 16, Vers 5. Dann wird in Güte ein Thron aufgerichtet werden. Und auf ihm, im Zelt Davids, wird einer in Beständigkeit sitzen, der da richtet, nach Recht trachtet und in der Gerechtigkeit erfahren, der in Gerechtigkeit erfahren ist. Ein guter Thron. Johannes 14, kurz vor seinem Tod an unserer Stelle. Euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt an mich. Im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, würde ich euch gesagt haben, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Wie gut ist diese Stätte, die ihr uns vorbereitet, wie wir letzte Woche gehört haben, im Himmel, wie es ist. Psalm 16, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Fülle von Freuden ist vor deinem Angesicht. Lieblichkeit in deiner Rechten immer da. Und Vers 2, gleich im Psalm, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Können wir das wirklich sagen? Ich sage ehrlich, in einer Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, das fällt mir manchmal schwer, das zu sagen. Ich sage ehrlich, kannst mich später verurteilen, okay? Oder jetzt schon. Wir haben es so gut. Ist es wirklich so, dass nur in ihm kein Glück für mich außer dir ist? Gott möchte, dass wir das so erkennen. Psalm 36, Vers 10, 8 bis 10. Wie köstlich ist deine Gnade, Gott. Und Menschenkinder bergen sich in deine Flügelschatten. Sie laben sich am Fett deines Hauses. Und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens. In deinem Licht sehen wir das Licht. Psalm 34. Junglöwen darben und hungern. Aber die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Ist der Herr Jesus dein Herrscher, dein Herr, dein König? Wenn ja, beugst du ihm vor ihn als dem Herrscher des Universums williglich. Er ist der ewige Herrscher. Es ist nicht nur irgendwie in unserem Leben, Jesus so im Mittelpunkt, später wird es vielleicht nicht mehr sein. Er wird ewig so sein, für die Ewigkeit. Geschwister und liebe Menschen, wir müssen entscheiden, uns vor dem Herrscher zu beugen, jetzt oder eines Tages vor deinem Thron gezwungen. Weil Philipper 2 sagt, jede Knie wird vor ihm beugen. Jede Knie. Manche unwillentlich, unglücklich darüber, aber dann ist zu spät. Aber vor ihm zu herrschen, als Ewige, mit all diesen Eigenschaften, als mächtig, als König, als ewig, aus dem Stamm Judas, jüdisch, universal für alle Völker, als ein großzügiger Herr, ihm so anzunehmen und vor ihm zu beugen. Liebe Leute, jetzt ist die Zeit, das zu machen. Ihm als Herrn anzunehmen. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus dem Tod auferweckt hat, als Herrscher über alles, bist du gerettet und bist du mit ihm. Aber wenn nicht, dann bist du gegen ihn. Und wirst du das Zepter spüren, wenn er seine Feinde vernichtet. Nimm den Herrn Jesus an. Tut Buße und glaub an eine gute Botschaft. Und wenn du das schon gemacht hast, liebe Geschwister, du sagst, ja, ich kenne den Herrn seit Jahrzehnten. Mach das wieder heute. Beug die Knie vor ihm wieder und bete ihm an. Lass uns anbeten, dem ewigen Herrn. Und die Freude haben in dieser Adventszeit und die Vorfreude haben, dass dieser König wiederkommt. Und dass wir unter seiner Herrschaft leben und mit ihm richten werden. Lass uns beten. Herr Jesus Christus, wir neigen uns vor dir. Shiloh, der das Zepter bekommen hat und es nicht von dir abweicht. Wir beten dich an und beten, dass du uns hilfst, als Gemeinde unter deiner Herrschaft fröhlich zu leben, deine Großzügigkeit zu spüren und zu wahrzunehmen, dankbar zu leben und mit Freude anderen davon erzählen. O Herr, du bist Herrscher, du bist groß und wir lieben dich. Amen.